D-Radio Wissen. Update.
Ich bin traurig, dass ich heute einen drastischen Anstieg an zivilen Opfern bekannt geben muss. Einen neuen Höchststand an zivilen Opfern.
Ein neuer Negativrekord in Afghanistan. Die UNO hat in dem Land viel mehr Todesopfer unter der Zivilbevölkerung gezählt als in den Jahren vorher. Besonders erschreckend ist die hohe Zahl getöteter Kinder. Viele Bundesländer fühlen sich damit bestätigt, sie haben Abschiebungen nach Afghanistan gestoppt, weil sie das Land für zu gefährlich halten. Mit diesem Thema starten wir ins Update. Ich bin Stefanie Gebert. Hi.
Update.
Nichts ist gut in Afghanistan. Mit diesem Satz hatte Bischöfin Margot Käßmann vor einigen Jahren für Aufregung gesorgt. Heute ist dieser Satz wieder passend, denn neue Zahlen der UNO zeigen, die Sicherheitslage in Afghanistan hat sich wieder massiv verschlechtert. Mehr Kämpfe, mehr Luftangriffe und viele Minen haben die Zahl der Todesopfer nach oben schnellen lassen. Letztes Jahr wurden mehr als 11.400 Menschen getötet, sagt ein UNO-Sprecher. Fast jedes dritte Opfer war ein Kind.
I am particularly concerned about the alarming increase in child casualties.
Ich bin besonders bestürzt darüber, dass die Opferzahl der Kinder so alarmierend angestiegen ist. Tausende Zivilisten in Afghanistan zu töten oder zu verstümmeln, ist zutiefst erschütternd und weitgehend vermeidbar.
Die UNO sagt, Schuld an den hohen Opferzahlen sind die Kämpfe zwischen der Armee und den radikal-islamischen Taliban in dicht besiedelten Gebieten, in denen auch viele Familien leben. Aber auch die Terrormiliz IS schlägt in Afghanistan immer öfter zu.
Der IS ist schuld daran, dass so viele Menschen in Afghanistan verstümmelt werden oder sterben. Die Anschläge zielen darauf, den Konflikt zu eskalieren und die afghanische Gesellschaft zu spalten.
Die Bundesregierung hat gerade erst entschieden, dass sie Flüchtlinge aus Afghanistan konsequent abschieben will. Dieses Abschieben war bisher immer schwierig, aber seit Oktober hat die deutsche Regierung mit Afghanistan ein Rücknahmeabkommen. Im Dezember wurden dann erste Sammelabschiebungen nach Afghanistan gestartet. Im Moment wird in Deutschland jeder zweite Asylantrag von Afghanen abgelehnt. Sie werden also nicht geduldet und müssen entweder freiwillig gehen oder werden abgeschoben. Der Innenminister hat diese Praxis im Bundestag verteidigt.
Wenn sich deutsche Sicherheitskräfte in Afghanistan für mehr Sicherheit einsetzen, wenn sie mit anderen den Wiederaufbau vorantreiben, dann ist es möglich und zumutbar, dass die afghanische Bevölkerung in ihr eigenes Heimatland auch zurückkehrt und zurückkehren kann.
Der Bundesinnenminister ist also klar für Abschiebungen. Inzwischen verweigern sich aber 5 Bundesländer diese Haltung, also Schleswig-Holstein, Berlin, Bremen, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz. Alles Bundesländer mit SPD und Grünen an der Spitze. Sie fordern eine aktuelle Einschätzung des Bundesinnenministers zur Sicherheitslage in Afghanistan. Und bis diese vorliegt, wollen die Länder nur noch Straftäter und Gefährder nach Afghanistan abschieben. Schon im Dezember hatte die Linkspartei solch eine Unterbrechung bei der Abschiebung nach Afghanistan gefordert, etwa die Bundestagsabgeordnete Ulla Jelbke.
In Afghanistan herrscht Krieg. Man darf in dieses Land nicht abschieben und deswegen fordern wir den Abschiebestopp.
In Berlin sorgt die rot-rot-grüne Regierung mit dieser Haltung für Knatsch und Gegenwehr der Opposition. Die CDU etwa findet, damit wendet sich die Landesregierung klar gegen geltende Vereinbarungen. Der CDU-Abgeordnete Florian Graf argumentiert:
Das ist ein deutliches Signal gegen die Rechtsstaatlichkeit. Ich gehe sogar so weit, dass, wenn man die Abschiebung aussetzt, man auch die freiwillige Rückkehr erschwert, weil es nämlich dann sozusagen keine Sanktionen gibt, die drohen. Und ich gehe mal davon aus, dass es da auch zu heftigen Konflikten innerhalb der Koalition kommen wird, wenn nämlich der Innensenator nach Recht und Gesetz vorgehen muss und die Beschlüsse der Koalition damit nicht vereinbar sind.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Kommentator 02 schreibt auf tagesschau.de: Hier zeigt sich mal wieder die zynische und menschenverachtende Politik der GroKo, die Länder für sicher erklärt, in welchen gleichzeitig die Bundeswehr tätig ist. Der Lenz ist der Meinung, die hochalberne Abschiebung in ein sicheres Minenfeld sollte eigentlich von vornherein indiskutabel sein. Die von der Union durchgedrückte sichere Abschiebezieldefinition gehört einfach komplett abgeschafft, da sie zur Einschränkung des individuellen Asylrechts führt. Iberlin sieht es bei tagesschau.de anders. Sollten sogar Abschiebungen nicht mehr möglich sein, dann wird sich das schnell herumsprechen. Womöglich führt das zu einer Meinung, dass man nach Deutschland ohne Kontrolle einreisen kann und auch nicht mehr abgeschoben wird. Vielleicht bleibt diese Meinung nicht auf Afghanis beschränkt. Serb schreibt auf Zeit.de, Afghanistan war doch nie ein richtiges Land mit einer echten Regierung. Es war doch immer regiert von Clanführern, die immer gemacht haben, was sie wollen. Dimitri schreibt auf der Seite der Taz, wie können in einem sicheren Land 1000 Kinder im Krieg sterben, Herr de Maizière? Stahlhelm abnehmen und nachdenken.
Was sonst noch wichtig war?
Das Selfie mit Bundeskanzlerin Angela Merkel hätte für Anas M. eigentlich nur eine schöne Erinnerung sein sollen. Aber dann wurde der syrische Flüchtling mit dem Bild in ein völlig falsches Licht gerückt. Sein Selfie mit der Kanzlerin tauchte bei Facebook auf, neben Fahndungsfotos von Terroristen. Und es sah so aus, als sei er dieser gesuchte Verbrecher. Seit heute verhandelt darüber das Landgericht Würzburg. Facebook hatte die ursprünglichen Beiträge zwar entfernt, der Anwalt von Anas M. will aber erreichen, dass Facebook von sich aus auch alle Posts löschen muss, die den Inhalt teilen.
Der Mandant, Anas Mondamani, kann nicht wissen, wo auf Facebook dieses Bild überall hochgeladen und geteilt wurde. Das kann nur Facebook und das ist Facebook auch zumutbar. Selbst wenn seine Gemeinschaftsstandards vorsehen, dass Beleidigungen und Verleumdungen nicht verboten sind, so muss es doch wenigstens auf Beschwerde hin reagieren und solche Inhalte löschen.
Facebook hat sich bisher geweigert, diese Beiträge zu löschen. Es ist das erste Mal, dass sich das Unternehmen vor einem deutschen Gericht verantworten muss. Lange hat die CSU die Kanzlerin zappeln lassen. Seit heute aber ist klar, die Christsozialen ziehen gemeinsam mit der Schwesterpartei CDU in den Wahlkampf und unterstützen dabei Kanzlerkandidatin Angela Merkel.
Wir besinnen uns auf uns, auf die Qualitäten der CDU und CSU. Und das ist eine ganze Menge und auf unsere Kanzlerin.
Klares Friedensangebot also von CSU-Chef Horst Seehofer. Bei ihrem Treffen haben CDU und CSU auch festgelegt, was ihre Wahlkampfthemen sein werden. Dabei bleibt es bei den unterschiedlichen Einstellungen zum Thema Obergrenze für Flüchtlinge. Merkel machte deutlich, dass sie trotz des gemeinsamen Wahlkampfes diese Forderung der CSU nach wie vor ablehnt.
Ich habe nicht die Absicht, hier die Position zu ändern. Und zum Zweiten befasse ich mich jetzt damit, wie wir die Wahl gewinnen und damit bin ich erstmal voll ausgefüllt.
Laut einer neuen Umfrage des Instituts INSA zur Bundestagswahl liegen CDU und CSU zum ersten Mal mit 30% hinter der SPD, die auf 31% kommt. Der Rechtsstreit um das Einreiseverbot in den USA geht in die nächste Runde. Jetzt haben die Bundesstaaten Washington und Minnesota Präsident Donald Trump vorgeworfen, mit seinem Einreiseverbot die Verfassung zu brechen. Sie schreiben in einer Stellungnahme an das Berufungsgericht in San Francisco, das Einreiseverbot stifte Chaos. Außerdem würden Familien auseinandergerissen, Leute am Studium gehindert und Unternehmen geschädigt. Vorher hatten etwa 100 US-Konzerne wie Apple, Google und Microsoft sich in einem Schreiben an das Gericht gewandt. Sie schreiben, Trump schade mit dem Bann ihren Geschäften. Die Regierung hat noch bis Mitternacht Zeit, auf die Stellungnahmen zu antworten. Das Einreiseverbot sollte für Menschen aus 7 muslimisch geprägten Ländern gelten. Trump hatte es mit dem Schutz vor Terror begründet. Im Moment liegt dieses Einreiseverbot aber auf Eis und das Berufungsgericht muss entscheiden, wie es weitergeht.
Was noch wichtig wird?
Die Bundeskanzlerin reist morgen nach Polen. Es geht um die Zukunft der EU nach dem Brexit und die Flüchtlingspolitik. Polens Regierung weigert sich, Flüchtlinge per Quote zugeteilt zu bekommen. Mit Spannung wird erwartet, ob Angela Merkel auch die umstrittenen Reformen im Justizapparat in Polen anspricht. Merkel trifft neben Regierungschefin Beata Szydła auch den Vorsitzenden der regierenden Partei Recht und Gerechtigkeit, Jarosław Kaczynski. Der hat zwar kein Regierungsamt, gilt aber als politischer Strippenzieher im Land.
Und sonst in der Welt?
In Rumänien gibt es neben den Massenprotesten jetzt zusätzlich Druck auf die Regierung. Die Oppositionsparteien haben einen Misstrauensantrag eingebracht. Das heißt, das Parlament muss sagen, ob es hinter der Regierung steht oder ob es Neuwahlen geben muss. Aus Sicht der Opposition bedroht die sozialliberale Regierung die Sicherheit und die Interessen der Bürger. Die Regierung hatte eine umstrittene Eilverordnung dazu erlassen, die korrupte Politiker geschützt hätte. Das Ganze wurde mittlerweile zwar wieder rückgängig gemacht, trotzdem gingen gestern etwa 500.000 Demonstranten in Rumänien auf die Straße. Sie forderten den Rücktritt der Regierung. Weitere Proteste sind schon angekündigt. Überfüllte Kliniken, Notbetten auf den Krankenhausfluren und monatelanges Warten auf Operationen. Das britische Gesundheitssystem steckt in der Krise. Und die Regierung gibt vor allem Ausländern die Schuld daran.
Für die sollen in Zukunft schärfere Regeln gelten. Ab April sollen Ausländer nicht notwendige Operationen vorab bezahlen müssen. Gesundheitsminister Jeremy Hunt sagte, es sei kein Problem, wenn Besucher aus dem Ausland das britische Gesundheitssystem nutzten, solange sie einen gerechten Beitrag leisteten. Viele könnten aber ihre Rechnung nicht bezahlen. Die britische Regierung denkt, dass sie durch die Neuregelung bis zu 580 Millionen Euro einsparen kann. Im Kampf Donald Trump gegen Mexiko schlägt Mexiko jetzt zurück. Es gibt eine Warnung, und zwar von einer großen mexikanischen Kinokette. Die droht damit, kein Popcorn mehr aus den USA zu importieren, wenn die USA das Handelsabkommen mit Mexiko kündigen. Die Kinokette ist die viertgrößte der Welt und importiert Maiskörner aus den US-Bundesstaaten Kansas, Missouri und Iowa. Im Wert von etwa 10 Millionen Dollar jährlich. Aus Wisconsin wird außerdem Nacho-Käse importiert, für fast 6 Millionen Dollar. Die mexikanische Kinokette sagt, falls es Zölle geben sollte, sei es billiger, Popcorn aus Argentinien zu importieren. Mexiko ist der größte Popcornabnehmer für die USA und macht etwa ein Drittel der Exporte aus. In den letzten Jahren war die Nachfrage nach Popcorn in Mexiko stark gestiegen.
Wissensnachrichten. Und bei den Wissensnachrichten starten wir mit einem Gruß aus der Zukunft. Katrin Seeker, wir dürfen uns auf eine neue App freuen, die uns eine neue Dimension der Aufklärung bieten wird.
Ja, und zwar Aufklärung über unser Essen zum Beispiel. Forscher der Fraunhofer Gesellschaft haben eine App erfunden, die wie eine Spektralkamera funktioniert, Objekte analysiert und ihr ausspuckt, was da drin ist. Zum Beispiel, dieser Apfel hier enthält so und so viel Wasser, so und so viel Kohlenhydrate, aber auch eben so und so viel Pestizide. Das gilt übrigens nicht nur für Lebensmittel. Die App kann auch andere Objekte analysieren. Wenn du dir zum Beispiel einen Gebrauchtwagen kaufen willst, kann sie die Verteilung von Farbe messen und dir damit sagen, ob das Auto womöglich einen Lackschaden hatte, den du nur nicht siehst, der übermalt wurde.
Und wie schafft die App das, diese Inhaltsstoffe zu entlarven sozusagen?
Sie funktioniert wie eine Spektralkamera, das heißt, sie misst Lichtwellen und kann dir daran sagen, welches Material vorliegt. Konkret heißt das, du hältst mit deinem Smartphone die Displayseite auf das Objekt, dessen Inhalt du erfahren möchtest, zum Beispiel einer neuen Jeans. Die App schickt verschiedene Farben dann in Sekundenschnell auf diese Jeans. Die Jeans reflektiert das blaue oder das rote Licht und diese Reflexion nimmt deine Kamera dann in deinem Handy auf und ein Algorithmus dahinter in dieser App errechnet dir dann, aha, diese Hose hat nur 70% Baumwolle, 30% ist aus Plastik. Und die App erleichtert aber auch für Profis die Arbeit, also nicht nur für Otto-Normalverbraucher, sondern auch ein Bauer kann so eine Spektralanalyse mit der App zum Beispiel von seinen Rüben auf dem Feld machen und weiß dann, wie viel Dünger noch fehlt.
Ich bin jetzt ja kein Profi, was den Ackerbau angeht, interessiert mich aber trotzdem, wo kriege ich denn diese App?
Noch kriegst du die gar nicht. Bisher ist erst eine Laborversion patentiert, aber die Fraunhofer Gesellschaft sucht gerade nach einer Firma, die die Lizenz kauft und sie dann auf den Markt bringt. Ende des Jahres soll es soweit sein und dann wird sie voraussichtlich auch käuflich für uns zu erwerben sein.
Und von der technischen Zukunft machen wir jetzt noch einen Ausflug in die Gewaltforschung. Wie verhindert man die Radikalisierung von Menschen? Das war eine Frage von Forschern in Kenia.
Ja, in Kenia terrorisiert nämlich zum Beispiel die Miliz Al-Shabaab die Bevölkerung und die rekrutieren ja auch immer wieder neue Leute. Warum schließen sich Menschen solchen Fundamentalisten an? Eine Befragung hat dazu ergeben, Religion ist da nur ein Faktor von vielen. Entscheidender ist sogar noch persönlicher Frust über Benachteiligung.
Und über welche Formen von Benachteiligung sprechen wir da?
Wirtschaftliche vor allem, keine Jobs zum Beispiel, kein Studium, keine Bildung gehabt zu haben, aber auch Benachteiligung durch die Polizei. Also für einige ist demnach der Grund, ein Terrorist zu werden, sich an einer ungerechten Polizei oder Polizeigewalt zu rächen, die sie erlebt haben wollen.
Und von Ost kommen wir nach Westafrika und zu einem ganz anderen Thema, nämlich zu einer ulkigen Kröte. Was hat es denn mit der Nimba-Kröte auf sich, Katrin?
Forscher wollten wissen, warum pflanzt sich die Nimba-Kröte anders fort als andere Reptilien. Also ganz besonders macht die das. Die Weibchen bringen lebende, fertige Jungen zur Welt, statt wie normal Eier zu legen und Kaulquappen zu gebären, die dann zum Frosch werden. Und die Biologen sagen, diese Krötenart hat sich mit diesem außergewöhnlichen Mechanismus an den Lebensraum angepasst. Die lebt nämlich nur auf einem Ort, auf einem Hochplateau in Westafrika. Und da gibt es zu wenig Wasser, als dass Kaulquappen ausreichend Lebensraum hätten. Deshalb gebärt die Nimbakröte, ganz ähnlich wie Menschen, auch mit 9 Monaten Tragezeit, eine fertige Kröte.
Die Wissensnachrichten von Katrin Seeker. Dankeschön.
Wetter.
Der Tag geht bewölkt zu Ende, zum Teil auch mit Schnee oder Regen. Morgen gibt es im Nordosten gefrierenden Regen, ansonsten bleibt es aber trocken. Am Nachmittag wird es aber auch im Westen dann nochmal nass. Die Temperaturen liegen morgen bei maximal 0 Grad im Nordosten und 8 Grad im Süden und Westen.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr und als Podcast auf dradiowissen.de.